Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von Trash Talk Patriots. Heute mit dem Recap vom Cowboys-Spiel am Sonntag. Wir haben uns extra einen Tag länger Zeit gelassen und nehmen erst am Dienstagvormittag, am Feiertag auf, um den Overreaction Monday auszublenden. Und mit mir am Start für diese Folge ist der Justin. Hallo Justin.
Hi Frank. Ich wäre zwar gerne zu einem erfreulicheren Anlass hier, aber würde ich sagen, starten wir rein.
Ja, man muss mit den Karten spielen, die einen das Leben austeilt. Von daher gucken wir mal, wie unser Blatt aussah in dieser Niederlage. Die können wir schon mal, glaube ich, vorwegnehmen. Das weiß jeder. Und wir machen so einen wilden Mix aus einzelnen Drives und Freestyle-Analyse, würde ich mal sagen. Ich gebe mir Mühe, auf dem Fahrersitz hier irgendwie eine Spur vorzugeben oder zu behalten. Ansonsten greift mir Justin ins Lenkrad und wir schauen, dass wir die Karre nicht auch an die Wand fahren, so wie die Patriots. Ja, mit der Überschrift schwach angefangen und dann stark nachgelassen, kann man es übertrieben darstellen. Das war auf jeden Fall nichts. Ich komme rein. Schon im ersten Drive der Cowboys viel zu leicht. Klar, zwischendurch immer mal wieder eine gute Aktion. Bentley mit der Passverteidigung in der Endzone hat den Touchdown verhindert. Dann helfen uns Pollard und Deck ein bisschen, wenn sie ineinander laufen, sodass es dann nur ein Field Goal für die Cowboys gibt zum Start und wir direkt den Ball bekommen in der Folge. Kann man nicht viel mehr zu sagen, würde ich jetzt sagen. Um Justin auch die Möglichkeit zu geben, wie gesagt, ein bisschen reinzugrätschen, aber ich glaube, da kann man nicht viel mehr rausholen aus dem ersten Drive gegen uns.
Nee, da stimme ich dir vollkommen zu. Mehrere lange Pässe, einmal 29 Yards, einmal 18 Yards von den Cowboys. Dann wieder 14 Yards und ja, dann haben wir am Ende gesagt, Bentley mit der Passverteidigung und wie gesagt, am Ende ein bisschen Glück, dass Pollard und Dex sich da selber ein bisschen behindern. Dass wir da erstmal mit dem Field Goal rausgehen, da war ich im ersten Moment auch so, ich dachte mir so, ja, passt, ist okay, Field Goal, nicht direkt einen Touchdown bekommen, jetzt Offense ins Rollen kommen, dann hoffentlich machen wir daraus ein spannendes Spiel, aber ja, gehen wir mal in den zweiten Drive rein.
Also den genau, da erstmal lieben Gruß an die Fox-Assis. Also da haben wir nur ein kleines Bild weltweit auf den Kanälen. Finde ich ein Unding, wenn man sich für ein Einzelspiel entscheidet. Wir kritisieren ja häufiger die deutsche Berichterstattung oder ähnliches und hier auch kein Glanzlicht bei den Amerikanern. Wenn ich Washington gegen Philly sehen will, dann schalte ich da rein, auch wenn ich weiß, dass es durch Aerial Broadcasting oder sonst wie dann da rausgegangen wird und natürlich der ein oder andere in Washington oder Philadelphia gesessen hat, der das Spiel noch ganz gern zu Ende gucken würde. Das ist dem geschuldet, aber da muss man sich was anderes einfallen lassen. Da will ich nicht, ja, wie gesagt, auf dem Handy-Monitor nebenbei, und größer war es nicht, unsere ersten Drives sehen und vielleicht sogar das beste Play des Spiels verpassen, auch wenn es da zum Glück dann vorbei war und das erste in Vollbild war. Mac auf Pop, von der eigenen 43 bis zur gegnerischen 15. Da ist es natürlich hilfreich auch, dass Pop und Parker ineinander rennen und dadurch die Separation kreieren, zu der wir später noch kommen. Auch hier 3. und 6 war es dann schon. Überworfen von Mac auf Gesicki in die Endzone. Unser zweites Problem, Penalties, die uns immer wieder rausnehmen. Die Folge auch nur ein Field Goal, 3-3, der Ausgleich, unsere beste Position im Spiel.
Ja, das fasst es perfekt schon zusammen. Das war der beste offensive Drive, glaube ich, den wir in diesem Spiel hingelegt haben. Toller Pass, 42 Yards, was will man mehr? Direkt ein gutes Momentum. Ja, schade, dass es ja dann eigentlich danach direkt wieder vorbei war. Penalties hast du schon angesprochen, war in dem Spiel ein Problem. Aber im ersten Moment dann auch, klar, nachdem man eigentlich gar nichts gesehen hat, ich habe es da, daheim auf dem iPad geguckt gehabt, und dachte ich mir, ja super, das bringt jetzt auch nichts, das Spiel dann zu gucken, wenn ich das, wenn ich Washington mir anschauen will. Aber ja, 3-3, was will man jetzt im ersten Moment mehr erwarten? Ist okay. Doch dann ja ging es ja in eine andere Richtung.
Genau, also der zweite Drive der Cowboys noch einfacher. Hilft natürlich auch nicht, dass Gonzo runter musste, Schulter. Wir kommen auch hier später nochmal einzeln dazu. Hier einfach nur die Info, dass er runter musste. Direkter Pass auf Lamb in die Endzone gegen, ich glaube, Bryant war es an der Stelle, der, ich sag mal, kalt rein musste und mit der Verteidigung in der Szene überfordert war, ohne dass ich ihm den Fehler in die Schuhe schieben will. Ne? Das passiert und ist natürlich eine Aneinanderreihung von negativen Ereignissen, die uns dann 3-10 ja, ins Hintertreffen führt. Auch da kann man schon sagen, das war ja Ende erstes Quarter, so grob. Danach war gefühlt fast die Luft raus. Also mit der Verletzung von Gonzo gab es auch schon mal einen leichten gefühlten Bruch. Wir können den Ball noch ein bisschen bewegen, aber schwach bei 4-1. Das sind solche Aktionen, die du vor allem auswärts dann auch durchziehen musst an Cowboys 40-Yard-Linie. Kann man so machen, ist dann halt scheiße. Also kann man nicht schön reden, das Ding. O-Line zusammengebrochen, keine Lücke für Mac gemacht, der halbgar dahinter. In den Wiederholungen wird es auch nicht ganz klar, also weil er ja auch nicht richtig down ist und sich hätte nochmal hocharbeiten können, weil er auf dem Gegner liegt, beziehungsweise auf dem eigenen Spieler. Aber ja, Turnover und Downs. Die Cowboys können im Gegenzug nichts machen, obwohl sie nur dieses halbe Feld haben und punten, so gesehen zum ersten Mal. Und wir kriegen Pop Douglas zerstört an der eigenen 7. Also das war schon, ja, was heißt böse, ne? Das war jetzt nicht unsportlich oder sowas, aber den merkt er heute noch, wie er da weggemacht wird. Wir natürlich komplett unter Druck an der eigenen 7 müssen wir starten. Und wie wir dann lernen, ist der Druck zu groß gewesen. Strip-Sack gegen Mac. Zum Touchdown der Cowboys und dann noch haben wir den Fake-Extra-Punkt kassiert mit der Two-Point-Conversion. Wir liegen 3-18 hinten und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was passiert ist.
Ja, das war natürlich schon ein Schock. Also der QB-Sneak war, wenn man das mal vergleicht mit dem, was die Eagles da jede Woche mit ihren QB-Sneaks machen, war das natürlich gar nichts. Unsere O-Line konnte keine Freiräume kreieren. Mac ist nicht vorangekommen und das ist natürlich dann, sagen wir mal so, wenn man es noch ein bisschen positiv sehen will, so ja, kann passieren, war ein schlechtes Play, Mund abputzen, weitermachen, konnten ja daraufhin aufgrund von der mit der Defense die Cowboys stoppen, aber dann klar, unter Druck, 7-Yard-Line, ist natürlich dann sehr unglücklich gelaufen, Mac sieht den Verteidiger von hinten nicht kommen, unglücklicher Strip-Sack, dann Vander Esch, ja, mit dem Touchdown und die Two-Point-Conversion, ich muss sagen, ich war sehr geschockt im ersten Mal, ich so, was ist denn hier jetzt los, auf einmal kommen, machen die eine Two-Point-Conversion und dann dachte ich, war auch bei mir als Fan so, boah, 3-18, mit Anfang zweites Quarter, gerade eine Two-Point-Conversion mitten im Spiel, so nicht mal aus irgendeinem Nutzen heraus kassiert, das ist natürlich dann einfach demotivierend.
Auf jeden Fall. Ja, wir kriegen keinen Zugriff aufs Spiel, kann man da sagen, vor allem offensiv und da sind sie wieder unsere vielen Probleme und ja, da würde ich es jetzt schon mal vorwegnehmen, das sind alles unterschiedliche Symptome der gleichen Krankheit. Ne? Unsere Wide Receiver schaffen keine Separation, unsere O-Line hält nicht, und schießt sich immer wieder selber ins Knie mit Strafen, wo man sagen muss, nicht nur die O-Line macht die Strafen, aber ja, und wenn du vielleicht mit einem Negativbeispiel, ich weiß nicht, ob du Zahlen gerade hast, wie viele Penalties hat er verursacht?
Ja, es waren genau 3 Penalties von Owenu und im ganzen Spiel waren es ja insgesamt 6 für 50 Yards.
Ja, auch das in so einer Auswärtskonstellation nicht zielführend, auch wenn 6 Penalties über ein Spiel nicht überdurchschnittlich viel sind, aber von wo sie kamen, ist es wieder signifikant. Wir können keine Separation generieren, das habe ich eben schon mal gesagt. Unser Schnitt liegt bei 1,6 Yards, der Ligaschnitt bei 2,5. Also da hinken wir ein ganzes Stück hinterher und das merkt man auch in diesen Situationen. Vielleicht die Statistiken vielleicht von Juju aus der Saison, hast du die da?
Ja, Juju's Season-Statistiken sind bisher 11 Receptions für 80 Yards. Da kommt natürlich die Frage auf, bei dem Vertrag, worin haben wir da investiert im ersten Moment?
Ja, also bisher Non-Faktor, muss man ganz klar sagen. Es gibt ja schon Journalien, die sagen, hätten wir bloß Jacoby Myers behalten, das wäre die bessere Möglichkeit gewesen, weil die Connection einfach da ist oder da war zwischen Mac und Jacoby. Ich finde persönlich, dass Juju immer noch ein Upgrade sein kann, auch wenn ich die Person immer kritisch gesehen habe. Es ist halt sein zerhämmertes Knie, was ein Stück weit nicht hilft. Und ich sag mal, wenn alles nicht funktioniert, ist es auch schwierig, von dem Neuzugang mit einem angeschlagenen Knie zumindest die Top-Leistung zu sehen. Da hat Pop Douglas ihm so ein Stück weit den Rang abgelaufen. Das ist vielleicht das Positive dann darin. Klar, investierst du mal falsche Kohle in einen und hast dann, wie gesagt, günstiges Outcome von einem anderen Spieler, ne? Das muss man dann dementsprechend immer als Gesamtsituation sehen. Aber wir können uns da vor diesem Problem nicht weglaufen. Und da habe ich es schon gesagt, das sind für mich alles unterschiedliche Symptome der gleichen Krankheit. In unserer O-Line, beziehungsweise in unserer Offense, wurde zu wenig, zu einseitig investiert. Denn auch das Run-Game kommt ja nicht richtig in Schwung. Es gibt immer mal wieder ein bisschen was. Und ein Run-Game kreiert sich ja nicht aus sich selbst, sondern eben aus einer sicheren O-Line. Das vielleicht an der Stelle als Take eingeworfen. Weil an der Stelle der Monster-Tackle von Dagger gegen Ferguson kommt. Den mal hervorgehoben. Es war die beste Saisonleistung von Kyle Dagger. Er hat mehr Tackles in diesem Spiel gemacht als in den 3 Spielen zuvor. Jetzt ist natürlich jede Statistik oder lebt vom schlechten Vorergebnis. Man könnte eher sagen, dass er in den anderen 3 Spielen leicht enttäuscht hat. Da war er zu wenig auffällig. Und hier hat er auf jeden Fall übernommen. Und gezeigt, was er kann und seinen Contract hier ein wenig befeuert. Folge davon in dem Drive, wir können die Cowboys erneut bei einem Field Goal halten und liegen 3-21 hinten.
Ja, ich muss sagen, ich war, seitdem wir Dagger haben, ein großer Fan von ihm. Er hat immer gute Leistungen gebracht und ich hoffe auch, dass die Patriots ihn nach dieser Saison weiter behalten werden. Bisher war die Defense ja auch wirklich in Ordnung und er hat eine gute Leistung gebracht, hast ja gerade gesagt. Mehr Tackles als bisher, ich meine 15 insgesamt, nur ein Tackle for Loss. Das ist eine, wenn man jetzt rein auf die Statistik gucken würde, eine gute Leistung. Natürlich, wenn man im Gesamtblick dann drauf guckt, ist er vielleicht jetzt ein Ausnahmespieler gewesen, der aber natürlich nicht alleine das Spiel rumreißen kann.
Tja, aber es wird dann auch nicht besser. Justin, wie ging es weiter?
Genau, nach dem Kickoff, nach dem Field Goal, starten wir direkt erstmal schön mit einem Incomplete Pass. Dann haben wir einen 10-Yard-Penalty von Ovenu, wo wir eben schon angesprochen hatten, mit 3 insgesamt. Dann ein guter Pass von Mac, 16 Yards auf Bourne, an die New England, an unsere 26-Yard-Linie. Und dann an der 35 getackelt worden. Dann noch 2 kleine Runs. Dann kommt die 2-Minute-Warning. Daraufhin dann nochmal ein guter Pass von Jones an Henry mit 12 Yards. Dann ein weiterer erfolgloser Run, was, ich meine, unsere Rushing-Statistiken ja auch einfach zeigen, im ganzen Spiel mit 30 Yards von Stevenson und 16 Yards von Elliott. Und dann macht Mac meiner Meinung nach einen der größten Fehler, den du als Quarterback machen kannst. Er rollt rechts raus, um sich dann komplett mit seinem Körper in die andere Richtung wieder zu drehen, um auf die andere Seite zu werfen. Und das sieht natürlich jeder funktionierende Corner und fängt den Ball von Mac ab. Pick 6 und da stehen wir schon wieder dann mit einem defensiver Touchdown zu den Cowboys. Das tut natürlich dann weh, ist natürlich ärgerlich. Das darf Mac in der Situation eigentlich nicht passieren. Wenn er rechts rausrollt, sollte er, wenn nichts da ist, schmeißt den Ball weg, ist gut. Dann ist die Situation geklärt und man hat natürlich das Problem, dass man jetzt einen Pick 6 wirft und noch weiter hinten liegt, kurz vor der Halbzeit. Aber ja, er hat sich dazu entschieden, hat den Fehler gemacht. Ich meine, Fehler passieren, das ist halt so. Aber ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil die Situation hätte man besser klären können. Und ich habe eigentlich gehofft, dass Mac in seinem dritten Jahr dort ein bisschen abgeklärter und vielleicht halt dann lieber sagt, okay, ich werfe den Ball weg und dann keinen defensiven Touchdown produziert für die Cowboys.
Ja, das ist natürlich immer Worst-Case-Szenario. Das sollte man ganz generell vermeiden. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Wir kriegen ja direkt wieder den Ball. Aber die Luft ist raus, mehr oder weniger. Da hat man gesehen, dass es bei Mac im Kopf auch gerattert hat. Sam Darnold würde jetzt sagen, I see ghosts oder so ähnlich. Er hat dann so ein paar Soft-Push-Bälle versucht, wo er so halb gar nach vorne geworfen hat. Der wäre auch fast wieder abgefangen worden. Also da haben wir auch Glück, dass der Ball dann, ich sag mal, vom Cowboy-Spieler abprallt und auf den Boden geht. Das hätte noch schlimmer ausgehen können. So gehen wir halt mit diesem 3-28 in die Halbzeit. Und eigentlich hätten da alle schon nach Hause gehen können. Also da muss man gucken, wie es weitergeht. Apropos weitergehen. Ja, Comebacks Start in die zweite Halbzeit. Wir hatten noch ein bisschen Hoffnung, geht aber trotzdem mächtig schief. Wobei ich sagen möchte, an der Stelle, Mac Jones Statistiken waren gar nicht so mies an dem Zeitpunkt. Ne? Also 11 für 18 oder 11 von 18 für 146 Yards. Damit gewinnt man jetzt keine Meisterschaften. Aber ist auch nicht richtig scheiße. Die eine Interception, beziehungsweise der Fumble, haut da natürlich rein. Das so gesehen, in Fantasy holt er damit jetzt keinen Blumentopf, weil das natürlich die Punkte nach unten zieht. Die Interception, die jetzt folgt, 4. und 2, Druck ist groß, keine Separation, genau das, was wir angesprochen haben schon. Mehr oder weniger blinder Ball erneut auf Brand, der dann aber ziemlich schnell runtergeht und keinen großen Raumgewinn mehr machen kann. Das muss man ja schon fast erwähnen, dass es kein Pick 6 war. Und es auf Höhe der, ich glaube, eigenen 40 oder so waren wir. Oder
ja, der ist 48, wurde er getackelt.
Ja. Wie siehst du die Szene?
Ja, es ist, man merkt, glaube ich, einfach in dieser Situation, wir liegen 28-3 hinten und ich würde es nicht Verzweiflung nennen, aber so, wir müssen jetzt irgendwas tun. Das Rushing Game funktioniert nicht, wir kommen nicht gegen die Cowboys Front an. Das heißt, wir müssen versuchen, den Ball zu werfen, kommen halt immer wieder in lange Third Downs rein, weil unser Running Game halt nicht vorankommt. Und dadurch ist Mac halt oft gezwungen, halt den Ball, Gegner, also die Receiver lang zu suchen. Und ja, der Wurf war nicht gut. Er hat das Play falsch gelesen. Natürlich dann ärgerlich, dass er abgefangen ist. Ja, es ist halt, es passt zu dem Abend von Mac, ein Abend zum Vergessen. Mein 2 Touchdowns, 2 Interceptions, 1 Fumble, das ist. natürlich nicht die Statistiken, die man von seinem Third-Year-Quarterback haben will. Aber ich meine, man passiert halt auch einfach mal. Da ist der Wurm jetzt drin, man kommt mit voran. Wir spielen gegen eine der Top-Defenses der NFL. Aber ja, das, was ich am Mac immer gut fand in den letzten Wochen halt auch, ich meine, wir haben gegen die Eagles-Defense gespielt, wir haben dann gegen die Jets-Defense gespielt und jetzt gegen die Cowboys-Defense. Das sind drei Top-Defenses. Aber gegen die Jets und gegen die Eagles hat er halt keine Fehler gemacht. Er hat den Ball ruhig verteilt, auch ohne Running Game. Hat versucht, zwar ein bisschen klein zu spielen, aber keine gravierenden Sachen gemacht im ersten Moment. Das ist jetzt natürlich dann ärgerlich, dass es halt in dem Spiel dann auf einmal dicke kommt und er so viele Fehler macht. Aber so ist das halt mal im Sport. Schlechter Tag erwischt. Und wie die Thematik um Mac Jones jetzt aussieht, ich meine, wir kommen ja gleich noch zu einem einschneidenden Erlebnis im Spiel. Mal gucken, wie wir nachher die Thematik dann angehen.
Ja, also für mich herausstechend ist, ich finde diese Interception gar nicht so schlimm. Die kann man Mund abwischen und wegpacken. Die ist akzeptabel. Wir müssen uns immer überlegen, was wir haben. Wir haben 4. und 2. Wenn er den Ball nicht anbringt, an wen auch immer, und kein First Down macht, es ist Turnover an Downs. Das heißt, der Ball ist sowieso weg. Und von daher muss er ja versuchen, einen Ball zu spielen. Klar, die Gefahr, dass dann 6 Punkte gegen einen laufen, ist da. Von daher ist es auch da manchmal besser, den Ball einfach wegzuwerfen und den Turnover an Downs zu akzeptieren. Ich will das jetzt nicht schöner reden, als es war. Aber dass er versucht hat, verzweifelt irgendwie noch den Ball anzubringen und dadurch seine Statistik kaputt macht, indem er eine weitere Interception akzeptiert, möchte ich ihm fast eher positiv anrechnen. Ich denke immer, gibt Mac die Dallas O-Line, dazu Gallup, Lamb, Cooks und Co. als Receiver, dann sehen seine Stats nicht schlechter aus als bei Dak, der jetzt auch nicht Lights Out gespielt hat, ne? Aber nicht in der Diskussion ist, ob er überhaupt fähig ist, eine NFL-Offense zu führen. Und da finde ich, ist er ein Stück weit noch eine eher ärmere Sau in dem System, dass ihm halt die Waffen nicht an die Hand gegeben werden. Wir können sagen, dass in dem Drive dann die Dallas Offense es geschafft hat, zu einem weiteren Field Goal zu kommen. 3:31 der Spielstand. Und jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Minuten, auf jeden Fall zum Ende des Third Quarter. Mac wird gebencht. Zappi kommt. Und damit sind wir schon beim, was heißt Elefanten im Raum oder sonst was. Wie siehst du die Situation?
Also, ich habe mir in dieser Situation gedacht, als Zappi dann reinkam, ich glaube, das ist jetzt für dieses Spiel der richtige Schritt. Bei Mac ist der Wurm drin. Ja. Noch kurz zu der Interception eben, ich gebe dir da recht. Lieber versuchen, irgendwie ein Play zu kreieren, als Turnover und Downs, vollkommen richtig. Da war das Fumble und die andere Interception deutlich schlimmer, weil das vielleicht auch irgendwo individuelle Fehler dann waren. Wie das Fumble auch nochmal abgesehen. Ich meine, der Gegner kommt vom Rücken. Aber ich denke, dass es in dem Schritt der richtige war. Du willst Mac Jones sein Vertrauen nicht komplett in den Sand setzen, indem du ihn noch 1,5 Quarter fast gegen diese Defense steckst und er vielleicht dann noch 2 Picks wirft oder noch ein Fumble hat. Und das, was ja natürlich für einen jungen Quarterback einfach extrem demotivierend ist. Dann lässt er im Backup ein bisschen Spielzeit. Ich meine, man muss auch immer so dran denken, so, keine Ahnung, wenn Zappi jetzt wieder ein Spiel abgerissen hätte, hätte man sich vielleicht auch denken können, so, oh, vielleicht sollte er mal ein paar mehr First-Team-Raps bekommen. Aber Zappi hat ja jetzt auch nicht viel mehr gemacht, nachdem er drin war. Ich denke, dass es in dem Prinzip einfach nur ein Schutz für Mac Jones war, dass Zappi reinkommt. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass Mac Jones weiterhin Starting Quarterback bleiben wird. Das habe ich auch nicht anders da erwartet. Außer es passiert irgendwas Verrücktes. Und ich denke, dass das einfach nur zum Schutz für Mac war.
Genau, so hat es Bill Belichick ja auch gesagt. mehr oder weniger no sense in leaving him in this game. Also es macht keinen Sinn mehr, Mac weiterspielen zu lassen. Er wurde nicht für seine pure Performance gebencht, sondern mehr oder weniger ein Schutz, dass man sagt, das Ding ist hier heute gelaufen, 3-31, hier kommen wir niemals mehr zurück, bevor der Bengel sich noch irgendwas zuzieht oder sonst wie. Lassen wir den Practice Squad Backup von alleine und gucken, was der so kann, beziehungsweise der so schafft, wie wir im Nachhinein wissen. Nicht viel, ohne dass das ein Zappy-Bashing sein soll. Das Spiel war einfach durch. Und auch dort wurde ja direkt gesagt, dass Bill Belichick gesagt hat, dass Mac Jones weiterhin der Starter ist, was natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme ist, aber in diesem Kontext sollte man nicht sagen, dass er Zappy tatsächlich um die Eins konkurriert jetzt und eine Chance bekommt, sondern dass es einfach zum Schutz war.
Genau, das ist, denke ich, in der Situation das Beste gewesen, was man machen konnte. Und ich bin auch ehrlich, wenn wir jetzt auf unseren QB-Room gucken, wir haben Jones, wir haben Zappy, wir haben ja Malik Cunningham, lassen wir den auch mal noch in der Diskussion drin. Und Will Greer, ja, Mac Jones ist dort, ist unsere beste Alternative, Spiele zu gewinnen. In jetzt, ja, zu diesem Zeitpunkt. Deswegen, wenn jetzt Mac Jones sich verletzt hätte, weil wir ihn drin gelassen hätten bei so einem aussichtslosen Spiel, dann hätten wir, glaube ich, ein größeres Problem, als dass er jetzt ein schlechtes Spiel hatte und nächste Woche dann wieder startet. Also ich denke, dass keinerlei Quarterback-Diskussion in dieser Saison geben sollte. Mac Jones ist unsere Eins und so wird es auch bleiben, meiner Meinung nach.
Ja, das denke ich auch. Die Cowboys schaffen einen weiteren Touchdown zum Endstand von 3-38. Auch ein bisschen Pech auf dem Drive. Brian puncht den Ball raus von, ich glaube, Turpin war es. Aber wird auch leider recovered von den Cowboys in der Situation. Ne? Das ist dann so ein Spiel, wo es dann einfach, wie war es, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Da kommst du nicht raus aus der Nummer. In anderen Situationen hoppelt der dann zu einem Patriots-Spieler und du hast den Turnover. So verlierst du das Turnover-Battle haus hoch. Hast aber auch Aktionen, die dazu führen könnten. Ja, in der Folge dann, wie gesagt, der Touchdown. Wir wollen gar nicht weiter darauf eingehen, wer da jetzt noch was gemacht hat. Ist mir eigentlich auch egal. Vielleicht noch zum Ende. Ryland verschießt ein 52 Yards Field Goal, um nochmal ranzukommen. Aber ob jetzt 3-38 oder 6-38, die Chance damit, den Bock umzustoßen in unsere Richtung, war auf jeden Fall zu keiner Situation da. Ich weiß es nicht, ob man einen Rookie-Kicker dann auch mit so einem 52-Yarder belasten muss, wo er ja auch schon letzte Woche aus großer Entfernung nicht getroffen hat, wenn ich mich richtig erinnere, ist gefährliches Halbwissen gerade, aber ich meine so schemenhaft zu erkennen, dass da was war. Justin nickt, das ist immer sehr gut in dem Podcast, da hört ihr das alle, ein akustisches Nicken. Ich hätte, glaube ich, das Ding einfach nur weggeholzt und ihn gar nicht in die Situation gebracht, damit er ein bisschen besser reinkommt, weil das natürlich gerade für so eine Kickerseele belastend sein kann, wenn man da mehrere verhuft. Aber soll gar nicht Thema werden. Fazit, Justin, 3 Sätze, was nehmen wir mit?
Mein Fazit wäre Mund abwischen, weitermachen. Das Spiel gar nicht so auf uns bei uns im Kopf lassen, einfach vergessen. Natürlich die Fehler, die passiert sind, an diesen Arbeiten, aber jetzt nicht daraus Sachen projizieren, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir ein schlechtes Team. Nein, es war ein schlechtes Spiel. Haben andere Teams auch schon gehabt. Jetzt heißt es, sich auf die nächste Woche konzentrieren gegen die Saints und dann es besser machen. Die Fehler ausarbeiten, Mac Jones wieder Sicherheit geben, vielleicht am System was verändern, ein paar einfachere Bälle für Mac Jones kreieren und dann weitermachen einfach.
Tja, am Ende steht die höchste Belichick-Niederlage in der Geschichte, in seiner Geschichte. Und von daher drängt sich die Frage auf, ob sie auf den Mount Rushmore der größten Pets-Niederlagen gehört. Wie schätzt du es ein?
Ja, war natürlich, ist ein herber Schlag. Ich meine, 38-3, das ist stramm. Ich denke schon, dass es da irgendwo hingehört. Ich meine, passiert. Wir sind seit ein paar Jahren halt nicht mehr diese klassische Dominanz, wie es die Jahre davor war. Ich denke, es sollte, so wie alle positiven Erlebnisse, die wir in der Patriots-Geschichte haben, sollte sowas natürlich, dann sowas natürlich dann auch, gehört auch nochmal dabei, dass halt sowas passiert. Daraus sollte man aber am besten einfach lernen.
Ja, ich sage nein. Ich würde sagen, sie gehört auf den Mount Rushmore des 21st Century, sprich die Belichick-Ära. Da kann man sie hinlegen, aber was viele immer vergessen, wir haben auch eine Geschichte vor Belichick, ne? Und die ist um einiges länger als mit ihm. Da können sich vielleicht nicht viele dran erinnern, aber wir sind 1990 1-15 aus der Saison gegangen. Wir sind 1992 2-14 aus der Saison gegangen, jeweils schlechteste Team der Liga. Und ohne dass ich sie einzeln aufzählen will, würde ich einiges setzen in einer Wette, dass dort auch einige Niederlagen dabei waren, die um einiges hässlicher waren als das, was wir uns aktuell angucken müssen. Übrigens 92, die 2-14 Saison, führte auch dazu, dass wir 93 den First Overall Pick hatten und Drew Bledsoe gedraftet haben. Ne? Also von daher, alles Schlechte hat ja gerade in der NFL auch sein Gutes. Anders als im deutschen Rundball oder sowas, wo man sich dann an 30 Jahre schlechten Fußball gewöhnen muss und man aus diesem Kreis nie rauskommt, kann es natürlich ja auch einen positiven Einfluss haben für die Zukunft. Ich habe, glaube ich, schon vor 1, 2, 3 Jahren gesagt, in der Cam Newton-Ära, dass es jetzt Zeit wäre zu tanken. Ich will das gar nicht groß aufmachen, ob es jetzt an der Zeit ist. Vor allem, weil wir eine mehr als funktionierende Defense haben. Ne? Also bis zu dem letzten Touchdown konnten wir auch die Cowboys oder die Patriots-Defense konnte die Cowboys-Offense bei einem Touchdown halten, jetzt insgesamt bei 2. Ne? Dazu kommen 3 Field Goals und der Rest waren so gesehen Fehler der Offense. Das darf man auch nicht vergessen bei diesem ganzen Ergebnis. Dazu muss man sehen, dass wir natürlich mit Wade und Bryant mit unseren Cornern 5 und 6 starten müssen, weil sie die letzten Pfeile im Köcher sind. Und wenn man das alles berücksichtigt, mit der Verletzung von Gonzo, mit der Verletzung von Judon, die wir noch gar nicht angesprochen haben, zu der wir gleich kommen, beziehungsweise wir können es auch direkt jetzt machen, ist das weiterhin eine überdurchschnittlich gute Leistung unserer Defense gewesen, aus meiner Sicht. Und wir müssen einfach nur schauen, wie es da weitergeht. Von daher die Frage an dich, Justin. Hast du irgendwas schon gehört? Wie geht's Christian Gonzalez und Matthew Judon?
Genau, Matthew Judon, ja, verletzt aus dem Spiel raus. Ist jetzt ein Bizepsriss. Es sind wohl 4-6 Monate. Das ist natürlich ein herber Schlag für unsere Defense. Ich meine, unser bester Pass-Rusher. Ja, und dann dazu noch Gonzo. Mein Defensive Rookie of the Year-Kandidat hat sich einen Riss im Labrum der Schulter zugezogen. Weitere Untersuchungen stehen jetzt noch aus. Es ist jetzt noch kein genauer Zeitraum festgelegt, wie lange er raus sein wird. Ich schätze mal aber, dass er wohl auf IR landen wird, weil ich bin ehrlich, wenn es jetzt eine schwerere Verletzung schon ist, dann lieber mehrere Wochen raus und er kommt topfit zurück, als sich nicht richtig auszukurieren und dann
durch die Verletzung durchzuspielen.
Genau, und dann haben wir das größere Problem, vielleicht nächstes Jahr nochmal oder irgendwie, dass er nicht komplett fit ist.
Genau, irgendwas bleibt immer hängen bei solchen Geschichten, auch wenn der Körper jung und heilwillig ist, sollte man auf jeden Fall ihm die Zeit geben, dort richtig auszuheilen und sich da nicht, ja, ich sag mal, durchzukämpfen. Vor allem bei dem, ich sag mal, Franchise-Value, den er hat. Wenn jetzt, ich sag mal, der Nummer 5 Safety durch eine Verletzung spielt und sich Tabletten reinhaut und eine Spritze kriegt und das 19-fach getaped wird, dann kannst du das machen, Ja, ich überlege gerade, ob es trotzdem scheiße wäre, aber also, ne, aus einer Franchise-Sicht kannst du das machen, ne?
Wenn wir auf die Organisation gucken, ja.
Genau, aber für den Einzelnen wünsche ich natürlich auch keine dauerhaften Schäden, aber der spielt da durch, weil das seine einzige Chance ist, auf dem Roster zu bleiben. Und bei so einem Franchise-Player, wie es Gonzalez ist oder werden soll, das muss er jetzt über einen längeren Zeitraum natürlich auch beweisen, ist es gut, wenn man Dinge ausheilen lässt, damit er dann dementsprechend zurückkommt. Ja, wir sehen generell unseren Cornerback-Room, ich habe es gerade angesprochen, Corner 5 und 6, Wade und Bryant sind die einzigen, die im Moment über sind, weil die ganzen Jonases ja auch raus sind. Dazu jetzt Gonzo. Wir haben da auch nichts mehr. Wir sind blank auf der Position. Von daher muss man mal gucken, was unter der Woche passiert, was zusätzlich passiert. Auch wenn ich auf den Pulli hinweisen will, den die Spieler ja bekommen haben oder im Lockerroom haben. It's on us, nobody is coming. Sie müssen sich da jetzt durchkämpfen. Das ist ja diese Next-Man-Up-Mentalität. Und auch bei Judon, natürlich wird das einen Einfluss auf unseren Pass-Rush haben. Aber im Team muss man das Ganze auffangen können. Ich könnte jetzt nochmal, ohne dass ich weiß, wie weit er ist, wir haben in der Hinterhand noch einen Trey Flowers, der ja auch schon mal große Blumensträuße an die gegnerischen Quarterbacks übergeben hat. Ist natürlich schon ein paar Jahre her. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er sitzt auf der Pup-Liste. Und ob er vielleicht über die Saison noch ein bisschen zurückkommen könnte. Wobei man sagen muss, einem Judon würde ich am ehesten zutrauen, von sowas auch nochmal zurückzukommen oder in Teilen durchzuspielen. Da muss man dann dementsprechend mal schauen. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Justin, du hast noch ein paar Statistiken für uns aus dem Spiel, aus dieser Saison. Hau raus.
Ja, leider sind es eher zwei Negativstatistiken. Die Patriots diese Saison erst mit 55 Punkten insgesamt. Das ist der schlechteste Wert seit 2000. Nach den Bengals, die 49 Punkte hatten, und die Jets mit 43. Und was halt natürlich auch krass ist, ist, die letzten 10 Drives der Patriots Offense haben keinerlei Punkte geliefert. Das ist natürlich erschreckend. Da macht man sich Sorgen, aber hoffen wir, dass wir das Ruder wieder rumreißen können.
Ja, da bin ich grundsätzlich guter Dinge. Dass wir erst 55 Punkte gemacht haben in der Saison, liegt natürlich ein Stück weit daran, so wie wir aufgestellt sind.
Vollkommen richtig.
Und das ist, ich will nicht sagen leise Kritik, weil die steht mir erstens nicht zu und zweitens würde ich sie nicht üben an Bill Belichick, aber das Spiel hat sich ja ein Stück weit verändert. Früher ist es Offense wins games, Defense wins championships. In der modernen, aktuellen NFL gerät dieses Denken zumindest ins Wanken. Denn es ist so, dass Offenses Championships gewinnen. Und wenn wir an diesem Alten festhalten, dann kann es sein, dass der Trend an uns vorbeigeht und wir für die Zukunft nicht competitive aufgestellt sind. Das ist ja auch jetzt unser Problem. Von daher machen mir noch nicht mal die 55 Punkte, die wir nur erzielt haben, Probleme oder Sorgen, sondern wir haben sehr, sehr gute Offenses mit den Dolphins, mit den Eagles und den Jets in Anführungsstrichen. Die ist ja generell deswegen keine völlig miese Offense, auch wenn es jetzt die schlechteste nach Punkten ist, eben bei wenig Punkten gehalten. Ich habe das, glaube ich, schon mal im letzten Mal gesagt, auf NBC habe ich es gehört, unser Team ist dafür gemacht, eine kleine Führung sich rauszuarbeiten und diese mit, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit Messern zwischen den Zähnen zu verteidigen. Wenn wir früh hoch in Rückstand geraten. Das ist uns gegen die Eagles passiert, wo wir ein leichtes Comeback hinbekommen haben, aber kein ausreichendes. Und das ist uns jetzt gegen Dallas wieder passiert. Dann sind wir eher chancenlos. Das darf uns nicht passieren. Und da ist die Frage, ob wir für die Zukunft gut aufgestellt sind oder nicht mit dieser Thematik. es ist zu früh, irgendwie ein komplettes Saisonfazit zu ziehen, auch wenn jetzt ein knappes Viertel, dadurch, dass es ja jetzt 17 Spiele sind, zu ziehen. Und September-Football ist halt verlängerte Preseason, das haben wir auch immer gesagt. Von daher muss man schauen, ob die Offense ein bisschen besser ins Rollen kommt, je mehr sie zusammen spielt. Für mich ist es weiterhin die O-Line-Problematik. Auch hier haben wir wieder, sind wir so gesehen noch nicht drauf eingegangen, Cole Strange für das Spiel ausgefallen. Das heißt, auch hier musste man wieder mit Mapu oder Muffy, welcher ist es? Ich kann es mir nicht merken. Also Muffy oder Mapu. Muffy ist es, weil Mapu ist der Safety-Linebacker-Hybrid. Genau. Okay, also den Namen, den wir gesagt haben, der musste wieder einspringen. Wir können ja schon fast sagen, dass wir glücklich sein können, dass wir mit Lowe den Right Tackle anscheinend gefunden haben, auch wenn es on Venu dadurch mehr zuckt irgendwie und er jetzt auf einmal ein Schwachpunkt ist, obwohl es unser einziger Pro Bowl-Kaliber war. Aber von Andrews über on Venu zu Lowe scheint es ja sich einzuspielen, sagen wir es mal vorsichtig. Und jetzt muss die linke Seite nachziehen, wobei jetzt Trent Brown mit Riesenstatistiken im Spiel gegen die Jets und keinen Fehlern oder keinen nachhaltigen Fehlern in diesem Spiel. Und dann muss man gucken, dass man diesen Left Guard Spot dementsprechend füllt. Wir müssen da unseren First Rounder ins Rollen kriegen vom letzten Jahr. Auch das eine alte Diskussion. Oder ansonsten ausreichend Backup-Material haben, um das zu füllen. Und wenn sich diese O-Line über 2, 3, 4 Spiele, also das zweite Viertel der Saison, finden kann, dann kriegen wir da hoffentlich auch nochmal eine Stabilität hin, um insgesamt besser zu performen, damit dann ein Laufspiel entstehen kann, was wir jetzt nicht haben, damit Receiver ein bisschen Zeit haben, eine Separation zu kreieren, auch das, wir haben einen der schnellsten Release, dass die nicht auf gleicher Höhe auf einmal doppelt so schnell weglaufen können, ist auch klar aus meiner Sicht, von daher, ja, alles dieselben Symptome der gleichen Krankheit, oder unterschiedliche Signaturen auf derselben Medaille, weiß ich nicht, was ich noch. Also, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht es gegen die Saints, um da vielleicht nochmal den Ausblick zu geben. Auf jeden Fall eine Mannschaft auf Augenhöhe, ein Team, was wir schlagen sollten. Schaut euch Preview an, kommt die nächsten Tage, das vielleicht als abschließenden Ausblick zu meinem Monolog. Ich sage für heute vielen lieben Dank an Justin, vielen lieben Dank auch an alle, die sich das anhören. Das ist ja so ein bisschen auch sadomasochistisch veranlagt, muss man, um da nochmal reinzuhören. Eigentlich schiebt man das weg. Ich habe mir vorhin nochmal die 40 Minutes angeguckt und habe hier nur gehört, na, du bist ja einer, also das Spiel will ich mir nie nochmal angucken. Wenn ich drüber sprechen will, muss ich es mir natürlich nochmal angucken, da dementsprechend den Einblick zu haben. Von daher, wir geben alles für euch und ich hoffe, auch aus dieser Folge könnt ihr 1, 2 Dinge mitnehmen, die euch wieder positiver in die Zukunft schauen lassen. Wir wollten hier jetzt kein Pets-Bashing machen, um die Saison unter den Bus zu werfen. Bleibt positiv und eine schöne Zeit von meiner Seite. Vielen Dank an Justin.
Gerne, war sehr schön.
Bis denn, macht es gut.
Ciao.